Wir dürfen heute eine neue Predigtserie starten. Und zwar in 14 Tagen haben wir ja Karfreitag und Ostern. Und wir möchten heute beginnen, darüber nachzudenken. Weshalb gibt es denn überhaupt Karfreitag und Ostern? Der Titel heute ist einer für alle und es ist eine Frage drin, warum musste Jesus Christus sterben? Diese Frage wollen wir heute Morgen gemeinsam nachgehen. Dazu entführe ich euch in einen Text, der 700 Jahre vor Christus geschrieben worden ist. Es ist ein faszinierender Text. Er wurde von Jesaja geschrieben. Und Jesaja war ein wirklich wunderbarer Poet. Es kommt in den Übersetzungen nicht mehr so schön hervor. Und Stefan könnte es jetzt sicher mehr sagen über diese jüdische Poesie. Aber es ist eine wunderbare Poesie und ich habe versucht, dann die Verse auch so aufzuzeigen. Und die Verse, die wir gemeinsam lesen aus Jesaja Kapitel 53, sind aus einem Teil aus vier Liedern, die einander folgen. Von Jesaja Kapitel 42 an gibt es vier sogenannte Gottesknechtslieder. Sie besingen den Gottesknecht, der eben ein Leiden auf sich nimmt. Und auch heute noch haben die Juden höchste Probleme, diese Gottesknechtslieder irgendwie richtig einzuordnen. Und viele wenden das dann auf ihr eigenes Volk an. Und es ist tatsächlich so, solange sie nicht in Jesus Christus diesen Gottesknecht sehen, solange sind ihre Augen wie verbunden. Wir dürfen auch wissen, diese Verse, die ja so klar von Jesus sprechen, die sind nicht etwas später verändert worden oder noch irgendwie zurechtgebogen worden. Und dass wir das heute wissen, verdanken wir den Höhlen in Qumran. Die haben nämlich diese Schriften für uns aufbewahrt. Die wurden ab 1947 entdeckt. Und tatsächlich haben wir die ganze Jesaja-Schriftrolle, die ist hier eingeblendet, die circa 200 Jahre vor Christus beschrieben worden ist. Sodass wir diesen Text, den wir heute lesen, ein Text ist, der wirklich vor Christus geschrieben worden ist. Wir lesen gemeinsam Jesaja 53 ab Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Misstaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber Jahwe hat ihn geschlagen wegen unserer aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Im Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Das heißt eben getötet. Wegen der Übertretungen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Soweit dieser Text. Nun könnte man ja sagen, ja gut, eigentlich ist jetzt die Predigt beendet, ist ja alles hier drin, oder? Aber so einfach ist es nun gar nicht. Vor allem haben wir ein paar Stimmen, die irgendwie das Ganze völlig anders verstehen. Seit der Aufklärung, etwa 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert hat das schon begonnen, 17. Jahrhundert, hat der Mensch begonnen, eben seinen Verstand zu nehmen und über das Wort Gottes zu stellen. Und daraus ist eben diese liberale Theologie entstanden, Schleiermacher und wie die alle heißen. Und hier ist man jetzt hingegangen und gesagt, jawohl, wir kritisieren jetzt diesen Text. Also das heißt, wir gehen in Gericht über diesen Text und sagen jetzt, was dieser Text wirklich bedeuten soll. Ich nehme einfach zwei Aussagen, damit ihr einigermaßen seht, wo denn jetzt das Problem liegen könnte. Eine Aussage ist aus einem Podcast vom Worthausportal. Dr. Breuer sagt dort, kann man nachhören, Gott braucht kein Opfer und schon gar kein Blut. Also mit anderen Worten will aussagen, ja, das mit dem Opfer und so, das ist eine altertümliche Auffassung. Oder Nikolaus Schneider, er ist ein leitender Theologe in Deutschland, Gott braucht kein Sühneopfer. Mit Jesu Leiden und Sterben teilt Gott menschliche Leidens- und Todeserfahrung. Also mit anderen Worten, ja, Jesus macht sich einer von uns, indem er eben ins Leiden und in den Tod gegangen ist, damit wir wie getröstet werden in dem. Nun, ich versuche im Nachfolgenden hier ein bisschen tiefer einzusteigen, damit wir sehen, ob denn diese Aussagen überhaupt so stimmen oder ob sie nicht etwa doch etwas ganz anderes sagen möchten. Wir werden aber mit solchen Aussagen heute leider immer wieder konfrontiert. So, das Erste, was mal wichtig ist, und das hat Daniel ja bereits letzten Sonntag gesagt, mit der Wahrheit. Wir sollen der Wahrheit ins Auge schauen. Nun, er hat auch betont, dass das manchmal eben schmerzhaft ist, oder? Wenn wir der Wahrheit, vor allem wenn es um uns selbst geht. Aber auch wenn es für den Moment schmerzhaft ist, es gibt Sachen, oder? Und vor allem diejenigen, die ja Ärzte sind, wissen, wie das ist, oder? Wenn man eine Medizin verabreicht, kann das für den Moment unangenehm sein. Aber längerfristig betrachtet ist es heilsam, oder? Ist das gut? Deshalb ist es sehr gut, wenn wir hier genau hinschauen. Ich nehme ein paar Verse jetzt heraus aus dem Text. Unsere Krankheit. Der Text spricht von einer Krankheit. Offensichtlich eine tiefgehende Krankheit. Schmerzen, die kennen wir. Er redet aber auch von Übertretungen. Was, ich, ein Übertreter? Ja gut, manchmal nehme ich es nicht so genau mit dem Autofahren und der Geschwindigkeit und so. Aber bin doch ein guter Mensch. Missetaten, ja, das sind die, die in der Zeitung kommen, oder? Da war doch da irgendetwas diese Woche, ein ganz böser. Aber ich, Missetaten. Was, ich soll bestraft werden, steht hier, eine Strafe. Ich glaube, ich habe nicht ganz richtig gelesen. Alle anderen gingen in die Irre. Ah nein, da steht, wir alle gingen in die Irre. Wir alle. Unser aller Schuld. Also offensichtlich bin ich auch gemeint damit. Nun, die Folgen von dem, das erleben wir im einen oder anderen Umfeld. Dass ich aber jetzt da an dieser Schuld teilhabe, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, um das zu akzeptieren. Ich denke, die meisten von uns kennen den Vers im 1. Mose, Kapitel 2, 17, bei dem Gott klar gesagt hat, an dem Tage, an dem du diese Frucht vom Baum oder Erkenntnis des Guten und des Bösen isst, wirst du gewisslich, heißt es dort, gewisslich sterben. Und dann kennen wir ja die Geschichte im Kapitel 3. Der Teufel kam in der Form der Schlange. Nein, er sollte Gott gesagt haben. Also vergiss das, ganz sicher wirst du nicht sterben. Und die Folgen kennen wir. Der Tod ist da. Es ist eine Realität. Jeder von uns hat ein Ablaufdatum. Es ist einfach so. Es ist einfach eine Realität. Und dem müssen wir ins Auge schauen. Und nun möchte ich hier etwas aufzeigen. Das sollte Gott, unseren dreieinigen Gott, an den wir glauben, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wie ist Gott? Könnte man rundum gehen, es gäbe ganz sicher einen Haufen gute Eigenschaften, die wir finden würden. Aber ganz wichtige Eigenschaften, Gott ist heilig. In ihm ist überhaupt nichts Böses. Er ist heilig. Aber unser Gott ist auch gerecht. Er ist absolut gerecht. Und er ist auch gütig. Ich habe drei Eigenschaften einfach genommen. Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und seine Güte. Und seine Worte, das, was er ausspricht, entspricht dem, was sein Charakter entspricht. Also jedes Wort, das er ausspricht, ist heilig, gerecht und gütig. Also die Worte, die er ausgesprochen hat, seine Gebote, und wir dürfen heute die ganze Bibel haben, das Wort Gottes, entspricht genau dem. Wir können das auch nachlesen im Römer Kapitel 7, Vers 12. So ist nun das Gesetz heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Deshalb habe ich diese drei Merkmale genommen. Paulus sagt dort, seine Gebote, seine Aussprüche, seine Worte, seine Worte sind heilig, gerecht und gütig. Genau das, was seinem Charakter entspricht. Nun, wir Menschen, wenn wir hier da, und wir wissen das im Kapitel 3, eben im 1. Mose, sind eigenwillig. Wir Menschen möchten uns eigentlich gar nicht dem Gebot unterstellen. Wir sind doch frei. Wir wollen doch das machen, was wir für gut finden. Und der Eigenwille ist ein riesiges Problem. Und wer Kinder hat, der weiß, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Wenn diese Kinder dann so eigenwillig Wege begehen, bei denen wir da nicht ganz das Gleiche sehen. Und nun ist es so, mit Gott haben wir nochmals eine andere Dimension. Wir sind hier ungehorsam gewesen gegenüber dem Gebot. Oder die Bibel spricht eben von Sünde, von sündig geworden und dass die Sünde, also die Sünde in uns ist. Das heißt, wir sind von Natur aus Sünder. Es ist einfach ein paar schlechte Taten. Nein, wir sind durch und durch, die Sünde verseucht. Also unsere Natur ist sündig. Aufgrund von dem muss das heilige, gerechte und gütige Gesetz uns verurteilen. Ich meine, jeder Rechtsstaat funktioniert ja nur so. Oder? Ich meine, wenn irgendjemand ein Gebot übertritt, nehmen wir mal an, ihr fahrt mit 150 durch die Autobahn und jetzt werdet ihr da aufgehalten und sagt, okay, komm, lass doch mal bleiben heute. Was würdet ihr denken, wenn der Polizist sagt, ja, ist okay, kannst mir ja noch 20 Franken geben, oder? Ich meine, da würdet ihr sagen, hey, das ist nicht gerecht, oder? Da stimmt doch etwas nicht. Also deshalb ist es absolut gerecht, wenn eben hier für uns schlussendlich das Todesurteil ausgesprochen wird. Das ist die Realität. Und Gott selber, nehmen wir doch mal an, einer eurer Liebsten, die Kinder haben, ein Kind, die glücklich verheiratet sind, den Partner und für alle anderen Vater, Mutter, irgendjemand, den sie lieb haben. Nun, diese liebe Person, die man so im Herzen hat, wird von jemandem drangsaliert, wird misshandelt. Was passiert jetzt? Denkt ihr, naja gut, ich meine, wäre die da gleichgültig? Würde ich sagen, ja nun, wenn der halt die drangsaliert, kann jetzt auch nichts machen, oder? Ja nein, da würde doch ein innerer heiliger Zorn hochkommen. Da würde ich sagen, hey, also das geht doch nicht, oder? Das wäre doch unsere ganz natürliche, normale Reaktion. Und so, oder ähnlich wenigstens, ist der Zorn Gottes über uns. Über den Menschen, die sündig sind. Also der heilige, gerechte und gütige Gott hat. Und von dem spricht das Wort Gottes eben diesen Zorn. Und die ganze Schöpfung leidet unter dem. Wir sehen das im Tod, im physischen Tod, aber eben auch im geistlichen Tod. Das heißt, wir, wenn wir Christus kennen, gehen wir dann mit der Botschaft und reden mit anderen Menschen. Aber wir merken, viele Menschen, die verstehen uns gar nicht. Die haben wie keine Antenne. Die können das irgendwie nicht aufnehmen. Sie sind eben wie tot geistlich. Und sie sehen das nicht. Deshalb eben diese Trennung. Tod heißt ja Trennung. Ist also die geistliche Trennung von Gott, aber dem kommt dann auch die physische Trennung. Und die ganze Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen. Ich möchte dazu den Vers von Römer 8 noch lesen, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig. Und dann in 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt. Und sonst schaut einfach mal in die ganze Tierwelt und so weiter. Es ist nicht mehr so wie zu Beginn. Alles ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Dabei können wir natürlich schon sagen, ja gut, also Adam und Eva, weshalb habt ihr das gemacht, oder? Irgendwie haben die wie stellvertretend und kollektiv für uns gesündigt, aber auf der anderen Seite ist es doch so, wir, du und ich, wir haben eine persönliche Verantwortung. Und wir sündigen persönlich. Und sonst, also wer da heute Morgen da wäre, der ohne Sünde ist, der darf selbstverständlich jetzt einen Kaffee nehmen, der muss nicht mehr weiter zuhören. Also, das ist die Situation. Und tatsächlich, es gibt eigentlich keinen drinnen, oder? Ich kann hier nicht einfach sagen, ja gut, also, es geht mich alles gar nichts an, ich steige da mal kurz aus. Es geht nicht. Und ich habe da noch einen Vers. Das ist mir letzthin eben beim Lesen der Psalmen über den Weg gelaufen. Doch niemand kann das Leben eines Freundes oder für das Leben eines Freundes bezahlen. Niemand kann ihn bei Gott freikaufen oder vom Tod freikaufen. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Also mit anderen Worten, unser Leben, das Gott uns gegeben hat, ist offensichtlich so viel wert, dass man das nicht irgendwie mit Geld oder dass jemand anderes sagt, ja gut, okay, ich opfere mein Leben jetzt für dich, für die Ewigkeit. Das geht nicht, weil jeder von uns ja ein Sünder ist. Jeder muss ja für sich selber schon zahlen. Also funktioniert das nicht. Das ist natürlich ein Dilemma. Und die Frage ist jetzt wirklich niemand. Und ich muss gestehen, in der Vorbereitung ist mir dann diese Einführung von Asterix und Obelix in den Sinn gekommen. Ihr kennt die wahrscheinlich, oder? Ganz Gallien, oder? Ist besetzt. Und dann kommt die Frage, ganz Gallien? Und so auch hier. Niemand? Ist da wirklich niemand? Nun, die Frage ist jetzt natürlich, wer könnte denn da jetzt hier in den Riss treten? Oder? Ich meine, wer könnte denn jetzt für uns das übernehmen? Wie müsste der jetzt sein? Ist ein bisschen schade, kann ich jetzt hier nicht jeden Vers einen um den anderen schön zeigen, aber ihr seht jetzt schon alles, aber doch, wir wollen das hier miteinander anschauen. Auf der einen Seite, es muss ein Mensch sein, oder? Das heißt, es muss ein Mensch sein, der für andere Menschen sein Leben gibt, oder? Also das ist mal das eine. Es muss ein Mensch sein. Nur die Bedingung ist, das haben wir vorhin gesehen, dieser Mensch sollte sündlos sein. Wenn der natürlich auch ein Sünder ist, oder? Dann nützt alles nichts. Also es kann nur ein Mensch sein, der ohne Sünde ist. Also sündlos. Das ist die eine Voraussetzung, weil wir Menschen sind. Muss es ein Mensch sein. Auf der anderen Seite ist aber die Verfehlung, das heißt unsere Sünde gegenüber Gott, ist eben viel tiefer, als wir denken. Es ist eben nicht einfach eine Bagatelle oder ein Kavaliersdelikt. Es ist etwas Tiefgreifendes und es hat eine ewige Tragweite. Man sagt eben auch transzendent. Transzendieren heißt ja, es geht über das hinaus, was wir hier erleben. Das, was hier ist. Weil Gott der Ewige ist. Weil Gott der ist, der das Leben gegeben hat. Ist eine Auflehnung gegen ihn. Wie in einem Königreich eine Majestätsverletzung. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, es gab mal vor Jahren einen Bericht von einem Schweizer, der war in Thailand und die haben einen König, oder? Und er hat mal ein bisschen über den Durst getrunken und dann hat er mal seinen ganzen Unmut über den König ausgelassen. Er hat gesagt, was er so über den König denkt von Thailand. Was meint ihr, was da passiert ist? Majestätsverletzung. Der ist sofort ins Gefängnis gewandert. Und wenn da nicht die Schweiz über diplomatische Beziehungen wirklich sich eingesetzt hätte, der wäre jetzt noch im Gefängnis. Das ist eine ganz schwere Sache, eine Majestätsverletzung von einem König. Können wir Schweizer natürlich nicht ganz nachvollziehen, das ist schon klar. Aber wenn wir das beziehen auf Gott, oder, dann müssen wir hier wie ein neues Feeling, sage ich mal, erhalten, um das zu sehen. Ja, und so, weil eben diese Verfehlung nun eben transzendent ist, also Ewigkeitswert hat, kann es eben nicht nur ein Mensch allein sein, sondern es muss Gott selber sein. Oder es muss Gott sein. Und das ist genau das Geheimnis, bei dem wir immer wieder dran denken, bei Jesus Christus, er, der Ewige, der schon immer existierte als Gott, er ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt. Und ich möchte diese Verse, Philipper 2, sind so Lieblingsverse, er spricht im Vers vorher von Jesus Christus, also der, Jesus Christus, als er in der Gestalt Gottes war, eben Gott, Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Das ist eine Entäußerung. Man muss sich mal vorstellen, oder? Er, der Schöpfer, kommt hierher und wird Geschöpf und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Ein Knecht ist jemand, der dient, eines Dieners, könnten wir vielleicht heute sagen. Eines Dieners und wurde wie die Menschen. Das ist das Geheimnis. Und genau dieser ist derjenige, der für uns in den Riss treten kann. Er ist das stellvertretende Lamm Gottes. Und Jesaja hat ja darüber, haben wir gelesen, wie ein Lamm. Und das Bild des Lamm, des Opferlammes, ist ein Bild, das natürlich von Anfang an von der Bibel her bekannt ist. Wer war der Erste, der geopfert hat? Abel, oder? Abel hatte dieses Opferlamm gebracht. Und dann ging es weiter, oder? Wir kennen die Geschichte von Abraham. Abraham, als er aufgerufen wurde, Isaak zu opfern, natürlich wollte Gott nie ein Menschenopfer im Alten Testament, aber symbolisch, oder, zeigt diese Opferung von Isaak auf Jesus hin. Und es ist sogar auf dem Berge Moria. Und der Berg Moria ist nichts anderes als eben Jerusalem. Dort, wo Jesus geopfert worden ist. Diese Übereinstimmung. Und dann zieht sich das weiter, das Opferlamm im Exodus, also im Auszug bei Mose. Dieses Opferlamm, das ohne Fehl sein musste. Man durfte ihm auch keine Knochen brechen. Und das wurde geopfert, damit die Erstgeborenen von den Israeliten nicht sterben mussten. Dann alle Opfergesetze, 3. Mose, Kapitel 1 und folgende. Alle diese Opfer vom Alten Testament, alles zeigt auf das wahre Opfer hin. Und Johannes der Täufer, er hat das ja offenbart erhalten und hat das dann auch so ausgesprochen. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt oder auf sich nimmt. Das heißt, dieser wunderbare Mensch, Jesus Christus, der eben nicht nur Mensch ist ohne Sünde, sondern gleichzeitig Gott, er ist der Auserwählte für das Lamm Gottes, für das stellvertretende Lamm Gottes. Ich möchte in diesem Zusammenhang heute Morgen wie zwei Bilder heranziehen. Das erste Bild ist das Bild im Gerichtssaal. Wir kennen das Bild sicherlich gut. Wir haben den Richter, wir haben das Gesetz. Also das Gesetz haben wir gesehen. Schlussendlich haben wir das Urteil. Und jetzt ist das Problem, entweder wird das Urteil vollstreckt oder aber jemand zahlt für mich, oder? Jemand springt für mich ein und sagt, okay, Hans-Rudi, es ist wahr, du solltest jetzt verurteilt werden, aber weil du ein toller Kerl bist, oder, mache ich das für dich. Das ist, wäre natürlich schön, oder, wenn das geht und so. Aber dieses Bild nimmt nun die Bibel auf und redet eben von der Schuld. Das heißt, dass wir eben schuldig geworden sind. Also wir haben die Sünde, die eben eigentlich eher die Natur auch ausdrückt, die sündige Taten bringt. Und die sündige Taten machen uns schuldig. Wir werden aneinander schuldig. Das heißt, die Schuld auf der einen Seite gegenüber Gott, auf der anderen Seite aber auch untereinander. Und nun kommt das Wunderbare. Dieser stellvertretende Opfer, heißt es hier im 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, also Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, eben sinnlos, für uns zur Sünde gemacht. Also mit anderen Worten, diese Sünde, diese Schuld, die geht jetzt hier, die wird da wegtransferiert, oder? Da auf ihn. Für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ha, ist ja gut, oder? Jetzt sind wir auf einmal gerecht. Vorher waren wir ungerecht. Jetzt sind wir auf einmal gerecht. Also diese Sünde, die ist jetzt da hinübergewandert. Kolosser 2, Vers 13 nimmt noch einen anderen Aspekt mit. Indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift, also dieses Todesurteil, ausgelöscht. die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Das heißt, dieses Todesurteil, jetzt haben wir hier das Kreuz, am Kreuz, wo Jesus Christus das Opferlamm ist, da hat er diese Schuldschrift, die ist jetzt hier auf einmal hierher gewandert. Und durch seinen Tod hat er die hier vernichtet. Das war nur möglich, weil dieser einzigartige Mensch, Jesus Christus, Mensch, sinnlos, der von keiner Sünde wusste, der keine Sünde beging, gleichzeitig Gott, der ewige Sohn Gottes, freiwillig aus Liebe zu uns sich hingegeben hat. Da konnte die Sünde weggenommen werden, weil er sie auf sich nahm. Und denkt an den Kampf im Garten Gethsemane. Jesus wusste das ja. Er wusste das alles schon. Wie er hier gerungen hat, was ihm das gekostet hat. Und dann am Kreuz, um 9 Uhr wurde er gekreuzigt am Morgen, 3 Stunden bis Mittag. Alle haben sich über ihn lustig gemacht. Zum guten Glück auch nicht alle, aber viele. Und dann die Finsternis. Von 3 Uhr war Finsternis von 12 Uhr bis 3 Uhr. 3 Stunden Finsternis, und er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war die 3 Stunden, bei denen er zur Sünde gemacht worden ist, und der Zorn Gottes, der vorher über uns war, kam jetzt über ihn am Kreuz. Das heißt, die wurde da wie ein Blitzableiter, oder ging das jetzt hierher? Und der ganze Zorn Gottes für alle Sünden, die getan worden sind, lag hier auf ihm. Und er hat sie dort getragen. Nach diesen 3 Stunden konnte er ausrufen: Es ist vollbracht. Und er konnte seinen Geist übergeben. Niemand hat das Leben ihm genommen. Er hat es freiwillig gegeben. Das ist ganz wichtig, dieser Aspekt, diese Freiwilligkeit von ihm. Er war immer Herr der Situation. Aber es gab keinen anderen Weg. Das ist dieses intensive Ringen: Vater, wenn es möglich wäre, oder? Dass das nicht so sein müsste. Aber es war eben nicht anders möglich. Ich möchte ein zweites Bild mit hineinnehmen. Das war das Bild jetzt vorhin vom Gerichtssaal. Verurteilung, der gerechte Richter hat gerecht gerichtet, aber jemand anders hat die Schuld auf sich genommen. Jemand anders ist hier ans Kreuz gegangen. Oder heute in den USA, jemand anders geht auf den elektrischen Stuhl, oder? Das ist die oder das Bild. Das zweite Bild, das ich heute noch hier mit einflechten möchte, wir lesen im Römer 3, ihn, das ist der Bezug auf Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Ihn hat er zum Sühnopfer. Sühnopfer ist vielleicht ein Begriff, den wir heute eher nicht mehr kennen. Wenn jetzt auf die Straße gehen würden, irgendeinen Jungen fragen: Erklär mir, was ist ein Sühnopfer? Oder was ist Sühnung? Also wenn ein Sühnopfer sagt, wird er wahrscheinlich ganz gehäuselt schauen und sagen: ist das Deutsch? Oder wenn ihr sagt, ja, um zu sühnen, und wenn ihr jetzt nicht gerade einen Rechtsexperten habt, oder, wird er wahrscheinlich sagen, sühnen. Keine Ahnung, oder, was das ist. Nun, hier wird etwas anderes angesprochen. Nehmen wir mal an, jemand stiehlt euch 1.000 Franken. Jetzt wird dieser Dieb erwischt. Der kommt vor Gericht, wird verurteilt. Jetzt seid ihr zufrieden? 1000 Franken, die hat er natürlich in der Zwischenzeit schon längst ausgegeben, oder? Seid ihr zufrieden? Nicht ganz, oder? Weil diese 1000 Franken, oder? Die fehlen ja noch. Also er müsste ja jetzt das Ganze eben wiederbringen. Und den ganzen Umtrieb, oder, rundherum. Auch noch. Also nicht nur die 1000 Franken, sondern all der Schaden, den er damit angerichtet hat. Und das ist genau gemeint mit Sühnung. Nämlich eine Genugtuung. Also Genugtuung wäre natürlich, wenn er sich mal noch entschuldigen würde und sagt, es tut mir wirklich leid, dass ich dir die 1000 Franken weggenommen habe. Aber das allein reichte dann nicht, oder? Sondern es sollte dann eben diese Wiedergutmachung, also Sühnung. Sühnung ist eine Wiedergutmachung vom Schaden, der angerichtet worden ist. Und nun ist auch klar, wir können den Schaden gegenüber Gott ja irgendwie gar nicht mehr gut machen. Wir haben ja gar keine Währung für das. Also auch Bitcoin reicht da nicht, oder? Das geht nicht. Das heißt also, wir brauchen da irgendjemand, der das echt wieder gut machen kann und eben den Zorn Gottes besänftigen kann, sagt man dem. Und das ist genau die Sühnung. Und die Sühnung oder auch das Wort im Deutschen auch, hat natürlich sofort auch den Konnotation, also die Mitbedeutung, eine Bedeutung, die verwandt ist damit, von Versöhnung. Oder? Tönt ja auch ganz ähnlich im Deutschen. Das heißt jetzt, diese Wiedergutmachung und dass dieser Zorn Gottes jetzt eben auf das Opferlamm gegangen ist, hat uns den Weg wieder frei gemacht, hier mit der Versöhnung. Und nun haben wir wieder freien Zugang, dürfen in Gemeinschaft sein mit Gott, dürfen uns freuen an den Segnungen, die Gott jetzt über uns bringen kann. Wir werden sicherlich dann noch am nächsten Sonntag auch mehr, gerade auch über diese Auswirkungen, noch erfahren. Also die Folge von der Sühnung ist diese Versöhnung mit ihm. Und dieses Bild aus dem Sühnopfer ist natürlich ein religiöses Bild, das eben aus den Opferritualen vom Alten Testament uns eben näher gebracht worden ist. Nun ist natürlich die Frage, wo befindest du dich jetzt, heute Morgen? Wenn wir all das jetzt mal auf uns wirken lassen, was bist du für ein Mensch? Bist du ein Johannes 3,36b oder Johannes 3,36a? Lesen wir mal den Vers, zum Schauen, wie das aussieht. Also B würde heißen, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das sind Worte Jesu. Es sind Worte im gleichen Kapitel, bei dem ausgedrückt wird, dass eben Gott aus Liebe, oder, seinen Sohn gegeben hat. Also, bist du immer noch 3,36b, dann würde ich dich wirklich ermuntern, mach einen Schritt. Gib klein bei. Es nützt nämlich nichts, oder? Du wirst sehen, du kommst nicht weiter. Gib klein bei. Bekenne Gott. Ja, ich bin ein Sünder. Ich habe gefehlt. Nimm die Verantwortung wahr. Nimm das auf dich. Und dann kannst du das Angebot, das wir hier gesehen haben, eben die Sühnung, die Vergebung in Christus annehmen. Weil diese Vergebung, die ist tatsächlich kostenlos. Sie ist nicht billig, aber sie ist kostenlos. Weil jemand diesen teuren Preis bezahlt hat. Und du kannst es annehmen. Und wer hier ja darüber, vielleicht das auch mit jemandem besprechen möchte, das Gebetsteam ist hier, Wir sind hier vorne nach der Predigt und können darüber nachdenken. Sodass du zu einem Johannes 3, 36 A wirst. Nämlich, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das heißt, wir dürfen in Jesus Christus das ewige Leben haben. Jetzt schon, nicht irgendwann. Jetzt schon in uns. Und wir dürfen in Ewigkeit, in dieser Verbindung, in dieser versöhnenden Verbindung stehen mit Gott. Beantworten wir die Frage, die Ausgangsfrage. Warum musste Jesus sterben? Oder? Das war die Frage, mit der wir heute Morgen gestartet haben. Man kann einfach sagen, für mich, für dich oder für meine Sünden, für deine Sünden. Deshalb ist er hier gestorben. Stellvertretend, um die Strafe auf sich zu nehmen. Stellvertretend für dich, weil du keine Währung hast, um das zu zahlen. Auch mit guten Werken geht das nicht. Wir haben nichts, das wir bieten können. Und er hat alles. Und kann alles, hat alles bereits vollbracht. Deshalb auch für uns, die wir schon auf dem Weg sind, die wir das schon angenommen haben, ist es auch eine tiefe Botschaft, die wir immer wieder mitnehmen dürfen. Wir dürfen in diesem Werk ruhen. Du musst für Gott nicht etwas leisten, um quasi hier zu sagen, dass er ja nicht irgendwie noch ein bisschen zornig ist auf dich. Nein, dieser Zorn hat Jesus bereits bezahlt. Du darfst in der Ruhe wandeln, wie es hier im Epheser 2,10 heißt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus, weil er das erschaffen hat, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen.